500 Milliliter Leben.
Der Blutspende-Podcast der DHK Blutspendedienste Baden-Württemberg-Hessen
und Nordost.
Das ist die einzige Chance, die sie haben, um zu überleben. Und wir haben ein ganz schönes Bild mal von einem FSJler bei uns gehabt. Der hat ein ganz schönes Poster gemacht, das fand ich ganz schön. Den Robin Blut, also den Robin Hood sozusagen mit Blut. Und hat dann gesagt, nicht wir nehmen es von den Reichen und geben es den Armen, sondern wir nehmen es von den Gesunden und geben es den Kranken. Und das ist genau das, was wir machen. Wir können ohne die Gesunden nicht leben, weil sonst können wir die Kranken nicht retten.
Das war Doktor der Medizin Markus M. Müller, Abteilungsleiter mobile Blutspende des Instituts für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie in Frankfurt am Main und unser heutiger Gast. Aber erst einmal hallo und herzlich willkommen bei 500 Milliliter Leben, dem Blutspende-Podcast der DRK Blutspendedienste Nordost und Baden-Württemberg-Hessen.
Und wir freuen uns heute besonders, denn zum Ende des Jahres gibt es uns noch einmal im Doppelpack. Also mich, Greta Kovacevic vom DRK Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen.
Ja, und mit mir Cornelia Kruse vom DRK Blutspendedienst Nordost. Und Greta, ich kann das nur zurückgeben, ich freue mich wirklich auch sehr, dass wir beide heute mal wieder am Start sind.
Ja, es wird richtig schön, ich freue mich. In unserer heutigen Folge möchten wir außerdem über das Thema Blut und seine Bestandteile sprechen. Woraus besteht unser Blut eigentlich und zu welchen Anteilen?
Ja, und in unserer letzten Folge 850 Milliliter Leben, die Plasmaspende, hatten wir ja schon bereits mit unserem Gast Philipp Kluge das Thema Plasma etwas genauer angeschaut. Doch Plasma ist natürlich nur eines der Bestandteile unseres Blutes.
Genau, und heute wollen wir uns einmal allen Bestandteilen vollumfänglich widmen. Dafür holen wir uns tatkräftige Unterstützung an Bord mit unserem Experten Dr. Markus Müller aus dem Institut in Frankfurt. Mit ihm wollen wir auf die Reise durch unsere Blutbahnen gehen. Und wir werden sehen, dass Blut weit mehr ist als lediglich eine rote Flüssigkeit.
Ja, ganz genau, Greta. Es ist ein komplexes Gewebe. Es versorgt uns auf der einen Seite mit Sauerstoff und Nährstoffen und transportiert Abfallstoffe ab. Andererseits spielt es natürlich eine ganz entscheidende Rolle bei der Abwehr von Krankheiten.
Genau, und diese Vielseitigkeit, Conny, macht es einfach zu einem so faszinierenden Thema. Und es ist es einfach wert, dass wir es heute einmal genauer betrachten. Wie funktioniert unser Blut genau? Und wie ist es zusammengesetzt? All diese Fragen und noch viele weitere werden wir gleich unserem heutigen Gast stellen. Doktor der Medizin Markus M. Müller begleitet einige Positionen beim Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen. Er ist Oberarzt des Instituts Frankfurt, Abteilungsleiter mobile Blutspende, Facharzt für Transfusionsmedizin und Hämostasiologie. In seiner Freizeit fährt er mit Begeisterung Fahrrad und ist ehrenamtlich in der Kirchengemeinde aktiv. Und er sagt selbst, die wichtigsten Menschen für mich sind die meiner Familie. Hallo Markus, schön, dass du da bist. Willkommen bei 500 Milliliter Leben. Wir sind froh, dass du heute bei uns zu Gast bist.
Ja, danke für die Einladung. Hallo Conny, hallo Greta. Ich bin gern dabei.
Ja, genau. Auch von mir herzlich willkommen, Markus. Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir heute das wichtige Thema Blut und seine Bestandteile mit dir besprechen dürfen. Ja, und vorab einmal die wichtigste Frage. Wie viel Liter Blut hat ein erwachsener Mensch denn eigentlich und wieso ist das so?
Ja, das ist eine gute Frage. Man kann sich's relativ leicht ausrechnen. Man hat pro Kilogramm Körpergewicht ungefähr zwischen 70 und 80 Milliliter. Also 8% ungefähr vom Körpergewicht beim Erwachsenen. Beim kleinen Kind sind's mehr. Da kommen wir dann auch gleich drauf, warum das so ist. Das heißt, jemand, der 70 Kilo wiegt, der hätte dann sozusagen 7x7 oder 7x8, je nachdem, wie man das jetzt rechnet, so ungefähr 5,5 Liter Blutvolumen. Das geht nicht unendlich so weiter. Also jemand, der extrem übergewichtig ist, hat dann nicht so viel Blut mehr, sondern das Fettgewebe ist nicht ganz so gut durchblutet wie der Rest vom Organismus. Deswegen ist es nicht so hochzurechnen bis zu jedem Gewicht. Beim kleinen Kind, habe ich schon gesagt, ist es mehr relativ gesehen. Und das sieht man auch schon, warum. Das Blut ist einfach so wichtig zur Versorgung von unserem Organismus, und zwar von allen Organen, dass wir bei einem ganz kleinen Kind, wenn wir zum Beispiel mal von 3 oder 3,5 Kilo ausgehen, mehr brauchen als diese 8% beim Erwachsenen, um alle Organe gut zu versorgen.
Blut besteht ja aus einem flüssigen und einem festen Anteil. Welche Bestandteile sind das denn genau?
Blut ist so, wenn man es so nimmt, das größte flüssige Organ, das wir haben. Das größte Organ, das wir haben, ist die Haut. Und das sieht man schon, das sind zwei Organe, wir nennen das Blut tatsächlich ein Organ, auch wenn es flüssig ist, weil da viele verschiedene Zellen ein Gewebe zusammenbilden. Bestehen tut das Blut aus, wie schon gesagt, aus den festen und aus den flüssigen Bestandteilen. Das sieht man ganz einfach daran, wenn man mal ein Blutröhrchen irgendwo stehen sieht oder der Doktor es vielleicht mal zentrifugiert, dann trennt sich das Blut auf und man hat unten in dem Röhrchen dann die festen Bestandteile, die sehen rot aus, so wie das Blut, wenn man es nicht zentrifugiert oder stehen gelassen hat, auch aussieht. Und oben drüber bildet sich so eine Schicht, eine gelbliche Flüssigkeitsschicht, die das Blutplasma ausmacht. Und man muss das sozusagen jetzt trennen, weil natürlich funktioniert es zusammen, aber jede dieser beiden Phasen sozusagen hat verschiedene Funktionen und verschiedene Inhaltsstoffe, die man dann einzeln anschauen müssen.
Und Markus, du hast es ja jetzt schon einmal gesagt, wie viel Liter Blut wir insgesamt haben, bist jetzt auch schon so ein bisschen auf die einzelnen Bestandteile eingegangen. Markus, welchen Anteil haben denn die einzelnen Blutbestandteile und welche Funktionen übernehmen sie denn in unserem Körper?
Von der Menge her ist es so, wenn man es zentrifugiert, also wenn man das sozusagen schleudert, das Röhrchen, dann sieht man so ungefähr, das ist fast halbe halbe. Wir haben dann sozusagen halb die festen Bestandteile, die hauptsächlich rot sind, weil die meisten Zellen, die da drin sind, sind die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten, die für den Sauerstofftransport notwendig sind. Und die andere Hälfte ist dann das Blutplasma, was für die anderen Funktionen, da kommen wir gleich noch drauf, was dafür notwendig ist. Fangen wir vielleicht mit den Blutzellen an, das ist vielleicht am einfachsten. Dann würde ich sagen, die roten Blutkörperchen sind einfach dadurch, dass sie so viele sind. Sie sind deutlich mehr als die weißen Blutkörperchen und sie sind auch deutlich mehr als die Blutblättchen. Das sind die wichtigsten Bestandteile. Was haben die roten Blutkörperchen für eine Funktion? Die haben die Funktion, Sauerstoff zu transportieren. Die enthalten den roten Blutfarbstoff, das Hämoglobin. Das Hämoglobin ist ein riesengroßes Eiweiß, in dem in der Mitte als sozusagen Zentrum ein Eisenmolekül oder ein Eisenatom sitzt. Und das Eisenatom ist dafür da, Sauerstoff aufzunehmen oder abzugeben. Haben wir alle mal in der Chemie gelernt, vor vielen, vielen Jahren. Das ist Oxidation und Reduktion. Das braucht man aber gar nicht zu wissen. Das Wichtige ist, dass dieses Molekül dafür verantwortlich ist, dass der Sauerstoff zu allen unseren Zellen kommt. Und es gibt ein schönes Bild, das gefällt mir immer ganz gut. Das hat ein Kollege mal geprägt, zu sagen, alle unsere Zellen, ob es Gehirnzellen sind, Leberzellen oder Zellen im Knochen, hätten keinen Kontakt zu unserer Umgebung, zu unserer Atmosphäre, wenn es die roten Blutzellen nicht gäbe. Denn dadurch kommt der Sauerstoff aus der Umgebung in die Zelle. Das heißt, das Blut hat die wichtigste Funktion, jede Zelle mit allem zu versorgen, was es braucht. Und das Wichtigste ist Sauerstoff. Ohne Sauerstoff geht's relativ schnell mit uns zu Ende. Das wissen wir alle. Wenige Minuten, das Gehirn ohne Sauerstoff und das Gehirn hat einen irreversiblen Schaden davongetragen. Das heißt, das ist das Wichtigste. Die roten Blutkörperchen haben selber keinen Zellkern und sehen so ein bisschen aus wie ein saurer Drop, also haben so einen außen einen erhöhten Rand und in der Mitte eine Delle. Und das ist deswegen ganz wichtig, die haben nämlich keinen Zellkern, damit die gut durch alle diese kleinen Kapillaren passen und alle unsere Gewebe gut versorgen können. Die Kapillaren haben zum Teil einen Durchmesser, der ist nur halb so groß wie der Erythrozyt. Das heißt, die müssen sich da durchquetschen und das können die auch. Die jungen Erythrozyten sind sehr beweglich und passen da durch und damit kann der Sauerstoff an jede Zelle im ganzen Körper geliefert werden. Was nimmt das rote Blutkörperchen noch mit? Es nimmt das Kohlendioxid, also unser Abgas sozusagen mit und transportiert es dahin, wo es wieder abgeatmet werden kann, nämlich in die Lunge. Und beim Rückweg sozusagen wieder zu den Zellen nimmt es wieder neuen Sauerstoff aus der Lunge auf und transportiert es zu den Zellen. Das heißt, ohne unsere roten Blutkörperchen würden wir alle ersticken. Wir würden alle keine Möglichkeit haben, unsere Zellen zum Funktionieren zu kriegen. Und es ist vollkommen egal, ob es jetzt meine Gehirnzellen sind oder meine Verdauungszellen oder was auch immer. Das kriegt man manchmal mit, wenn man so hört, dass Leute auf einem hohen Berg waren, auf Mount Everest, und dann gesagt haben, ich konnte gar nicht mehr richtig verdauen. Das liegt daran, dass einfach zu wenig Sauerstoff für die Verdauung in die Organe gekommen ist. Das kann auch bei einer Krankheit natürlich auftreten, wenn ich zu wenig rote Blutkörperchen habe, eine sogenannte Anämie.
Und wie sieht es mit den Blutplättchen aus?
Die zweiten wichtigen Zellen im Blut sind die Thrombozyten, die Blutblättchen. Auch die haben keinen Zellkern, sind kleine Absprengsel von anderen Zellen, von sogenannten Megakaryozyten, die im Knochenmark wohnen. Und diese Zellen sind dafür da, dass das Blut gerinnt. Das kennt jeder von uns, wenn man sich schneidet, dann blutet es erstmal ein bisschen und nach 3 bis 5 Minuten hört es dann auf. Das sind die Thrombozyten, die Blutblättchen, die dann aktiviert werden und den Verschluss sozusagen darstellen. Das ist praktisch der Pattex im Blut selber. Da ist der Klebstoff schon drin. Der darf natürlich nicht ständig funktionieren, weil wenn der ständig funktionieren würde, hätten wir keinen Blutfluss mehr. Das passiert dann, wenn jemand zum Beispiel eine Thrombose kriegt oder eine Lungenembolie oder einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt. Dann verschließen sich Gefäße, weil die geschädigt sind und die Thrombozyten denken, oh, da ist was kaputt und führen zu einem Verschluss von dem Gefäß. Das führt dazu, dass dann das Organ, was dahinter steckt, das Gehirn, das Herz oder sonstige Organe dann so geschädigt werden, dass sie nicht mehr richtig funktionieren. Das heißt, die Blutblättchen sind ganz, ganz wichtig, dass wir nicht verbluten. Hätten wir keine Blutblättchen, wären wir alle nicht am Leben, sondern würden ständig unser Blut verlieren und hätten praktisch gar keine Chance, normal zu leben.
Und dann gibt's ja noch die Leukozyten. Was bewirken die im Körper?
Die dritte große Gruppe der Zellen, die sozusagen in den festen Bestandteil bilden, das sind die weißen Blutkörperchen. Und die weißen Blutkörperchen sind für die Abwehr da. Das heißt, die sind dafür da, die patrouillieren sozusagen ständig durch unsere ganzen Organe, durch unsere ganzen Gewebe und gucken sozusagen, ob irgendwo ein Feind eingedrungen ist. Der Feind kann ein Virus sein, der Feind kann ein Bakterium sein. Der Feind kann aber auch zum Beispiel eine Tumorzelle sein, also eine Zelle, die entartet ist, die angefangen hat, einen Tumor zu bilden. Und es gibt Schätzungen, das kann man natürlich jetzt nicht in einer Studie nachweisen, aber es gibt Schätzungen, dass bei jeder und bei jedem von uns pro Tag zwischen 4 und 6 Tumorzellen entstehen.
Oh.
Die unsere Abwehr automatisch erkennt, und zwar vom kleinen Kind an bis zum alten Menschen, jeden Tag erkennen die, oh, da ist was schiefgegangen, die Zelle hat einen Fehler, die vermehrt sich jetzt ungeordnet und ohne dass sie sich sozusagen an die anderen hält und zerstört diese Zelle, tötet diese Zelle ab. Das sieht man auch ganz schrecklich sozusagen bei Krankheiten. Wenn zum Beispiel jemand eine Autoimmunerkrankung, also eine Erkrankung hat, bei der das eigene Immunsystem gegen einen selber vorgeht, ein Beispiel wäre zum Beispiel die Multiple Sklerose, also die Erkrankung, bei der unsere eigenen Nervenzellen bzw. die umhüllenden Zellen angegriffen werden von unserem eigenen Abwehrsystem. Die können einen Menschen tatsächlich umbringen. Das heißt, unser Immunsystem ist sehr aktiv und auch sehr potent. Das kann sehr, sehr viel. Und da sind sozusagen die dritte Gruppe an Zellen im Blut, die so wichtig sind. Bei denen kommen wir nachher wahrscheinlich noch dazu, wenn wir bei der Transfusion sind. Da müssen wir dann nachher mal drüber reden, was man mit denen noch machen kann. Die kann man nämlich nicht so gut transfundieren.
Ja, und zu guter Letzt das Plasma. Welche Funktionen hat denn das Plasma?
Dem flüssigen Teil, sozusagen dem zweiten großen Teil, da denkt man eigentlich, naja, das ist hauptsächlich Wasser. Und es stimmt auch, da ist sehr viel Wasser drin. Aber es ist eben auch sehr viel anderes da drin. Und das ist nicht irgendwie zufällig da drin, sondern es hat einen wichtigen Sinn. Da sind Stoffe drin, die wir für die Ernährung unserer Zellen brauchen. Zum Beispiel Zucker, zum Beispiel Aminosäuren, zum Beispiel Mineralstoffe, zum Beispiel Spurenelemente. All das ist im Plasma drin. Aber eine ganz wichtige Funktion ist tatsächlich die Funktion des Wassers. Wenn wir uns mal überlegen, wenn es draußen kalt ist und ich laufe draußen spazieren, dann frieren mir die Finger fast an. Aber sie frieren nicht durch. Die Finger sind dann zwar kalt und es tut vielleicht auch ein bisschen weh, aber die Finger werden durchblutet. Das heißt, das warme Blut aus dem Körperinneren fließt raus und führt sozusagen dazu, dass unsere Zellen draußen nicht zerstört werden, nicht anfrieren. Ganz schön sieht man das immer bei irgendeiner Ente, die auf dem Eis steht. Die friert nicht am Boden an, weil die Durchblutung dafür sorgt, dass das warme Blut von innen nach außen fließt und sozusagen die Organteile, die dort unten sitzen oder dort außen sitzen, dann besser wärmt. Also ohne Blutfluss würden uns die Ohren, die Nase, die Finger, die Zehen sofort abfrieren, wenn es kalt ist. Aber dadurch, dass wir einen Blutfluss haben, schafft es der Körper sozusagen, unsere Extremitäten und unsere ganzen Anhangsgebilde gut zu erhalten, sodass wir eben nicht nach dem Winter ganz schlecht rauskommen. Und das Gleiche gilt natürlich auch andersrum. Wenn es zu warm ist, dann haben wir eben auch die Möglichkeit, das Blut nimmt dann das warme Blut aus dem Körper, die Wärme aus dem Körperinneren, transportiert sie nach außen. Unsere Schweißdrüsen produzieren Schweiß und dort kühlt sich sozusagen das Blut dann wieder ab. Also das Blut hat eine ganz wichtige Funktion in der Wärmeregulation. Das ist das Plasma, was es macht. Im Plasma drin gibt es auch ganz wichtige Eiweiße, insgesamt über 1000 verschiedene. Diese Eiweiße haben ganz, ganz wichtige Funktionen, entweder Transportfunktionen oder sie haben die Funktion, dass sie Gerinnungsfaktoren darstellen, also auch verhindern, dass es aus den Gefäßen rausblutet. Oder sie haben eben Funktionen im Immunsystem, dass sie wie die Immunglobuline dafür sorgen, dass unsere eindringenden Angreifer sozusagen, Bakterien oder Viren, sofort abgefangen werden durch diese Antikörper. Also all diese Funktionen hat das Blutplasma, ist also genauso wichtig, obwohl es so unscheinbar aussieht, wie der Rest vom Blut.
Ich würde tatsächlich noch mal auf eins zurückkommen, was du gerade erwähnt hast. Und zwar, du hattest erwähnt, dass ja es viel mehr rote Blutkörperchen als weiße Blutkörperchen gibt. Und da stellt sich natürlich die Frage, hat das auch was mit der Farbe zu tun? Wieso ist denn eigentlich unser Blut rot?
Es hat tatsächlich was mit der Farbe zu tun. Es hat auch was mit der Menge zu tun. Die roten Blutkörperchen sind so ungefähr um den Faktor 1000 häufiger als zum Beispiel die weißen Blutkörperchen. Und die sind ja gefüllt mit dem Blutfarbstoff, mit dem Hämoglobin. Und dieses Hämoglobin, das ist durch dieses Eisen, zentrale Eisenmolekül oder das zentrale Eisenatom und, ich sag mal, das umgebende Eiweiß, das Hämoglobinmolekül, sind die rot gefärbt. Und das ist bei uns tatsächlich, bei den Säugetieren ist es praktisch immer so. Es gibt aber interessanterweise im Tierreich durchaus auch andere Blutfarben. Das hängt dann damit zusammen, dass dieses Zentralatom dann eben kein Eisenatom, sondern irgendwas anderes ist. Es gibt dann tatsächlich auch blaues Blut und rotes Blut und gelbes Blut und grünes Blut. All das gibt es im Tierreich, aber für uns Säugetiere hat sich doch herausgestellt, dass das beste, für uns am besten funktionierende Zentralatom das Eisen ist und deswegen ist unser Blut rot.
Sehr schön. Das heißt, wir müssten wahrscheinlich ins Tierreich gehen, wenn wir jemanden suchen, der blaues Blut oder blaublütig ist.
Genau. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, bestimmte Krebsarten haben blaues Blut. Also die haben ein anderes Zentralatom und dann sind die blau. Bei manchen Insekten sieht man sozusagen was, das sieht aus wie gelb oder auch grün. Das sieht man manchmal, wenn so ein größeres Insekt im Sommer gegen das Auto knallt. Ja? Dann hat man da eben keinen roten Fleck, sondern einen gelben oder einen grünen. Das hängt an denen ihren unterschiedlichen Blutfarben.
Spannend. Ach, das ist ja mega spannend. Ich habe tatsächlich immer gedacht, dass es dann, weil der Käfer einfach grün ist oder so.
Nee, sein Inhalt.
Markus, wenn Menschen auf Blut angewiesen sind, für welche Krankheitsbilder wird welcher Blutbestandteil denn eigentlich dann eingesetzt?
Ja, Greta, das ist eine ganz wichtige Frage und das finde ich tatsächlich auch schön, wie du das schon eingeleitet hast, weil es ist so, früher hat man, als man das noch nicht aufarbeiten konnte, das Blut, also ich sag mal so bis zum Zweiten Weltkrieg ungefähr, hat man das Blut einfach als Vollblut transfundiert. Das heißt, man hat das Blut, so wie es vom Spender kam, direkt in den Empfänger, in den Patienten geschüttet. Aber meistens fehlt den Menschen nur eine Eigenschaft sozusagen. Der eine, der hat zum Beispiel sehr wenig rote Blutkörperchen, eine Blutarmut oder Anämie. Und bei dieser Anämie, das kann vorkommen nach einer Chemotherapie, das kann vorkommen bei einer Autoimmunerkrankung, das kann aber auch vorkommen nach einer großen Blutung, zum Beispiel in einer gynäkologischen Situation, nach einer Geburt oder es kann auch mal sein bei einer Blutung in den Magen-Darm-Trakt, dann muss man praktisch nur die roten Blutkörperchen in Anführungszeichen nachfüllen. Und dafür stellen wir aus dem Vollblut des Spenders ein Erythrozytenkonzentrat, also ein Konzentrat dieser roten Blutkörperchen her. Und dieses Konzentrat geben wir dann den Menschen, die speziell an dieser Blutarmut leiden. Das ist tatsächlich in Deutschland das häufigste, weil eben die Krankheiten, die ich gerade genannt habe, natürlich sehr häufig sind. Es gibt viele Menschen, die leider einen Tumor haben, haben oder die einen Unfall haben oder die durch irgendeine, zum Beispiel auch nach einer Geburt oder sowas oder eine Magen-Darm-Blutung haben, die einfach Blut verlieren und die dann als dringendstes sozusagen die Sauerstoffträgerchen brauchen und die füllen wir dann nach. Das ist sozusagen die eine große Gruppe. Die zweite Gruppe sind die Menschen, die meistens auch aufgrund von einer Chemotherapie oder aufgrund von einer Tumorerkrankung wenig Thrombozyten haben, also wenig Blutblättchen haben. Diese Menschen sind blutungsgefährdet. Also das sind dann die Menschen, die auf der Haut solche flohstichartigen Blutungen haben, die auch mal Blutungen in den Magen-Darm-Trakt haben oder eine starke gynäkologische Blutung haben und bei denen man dann feststellt, oh, der Mensch hat ganz wenige Thrombozyten. Und dann geben wir diesen Menschen Thrombozyten, also die Blutblättchen. Die brauchen in dem Moment keine roten Blutkörperchen, denn von denen haben sie noch genug. Die brauchen dann nur sozusagen die weißen Blutkörperchen. Das ist das Einzige, was wir aus dem ganzen Produkt nicht transfundieren. Mhm. Die weißen Blutkörperchen passen sozusagen nicht zum Empfänger, weil wir bei den weißen Blutkörperchen viel mehr als bei den roten Blutkörperchen, wo wir zwar auch sehr viele Eigenschaften haben, aber im Verhältnis zu den weißen Blutkörperchen immer noch relativ wenig, sehr, sehr unterschiedlich sind. Also wenn wir nicht gerade einen eineigen Zwilling haben, dann sind wir alle ganz unterschiedlich mit den weißen Blutkörperchen. Manche haben es vielleicht schon mal gehört, das nennt man den HLA-Typ, also die HLA-Merkmale. Das heißt Human Leukocyte Antigens, also das sind die Antigene auf den weißen Blutkörperchen. Und diese sind sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, das kann man sozusagen nicht irgendwie zusammenkriegen, dass man dem einen Menschen, dem vielleicht auch mal weiße Blutkörperchen fehlen, die weißen Blutkörperchen von jemand anders geben würde. Das würde man anders machen. Das würde man über eine Stammzelltransplantation machen. Aber das ist eine ganz andere Geschichte, die ist heute ja nicht dran. Und das Plasma, da ist es so, das Plasma hat man früher auch als ganzes Plasma gegeben. Zum Beispiel jemand, der eine Bluterkrankheit, also eine Hämophilie hatte, da hat man denen einfach Plasma gegeben. Ganz früher hat man denen sogar Vollblut gegeben. Dann, als man Plasma trennen konnte, hat man Plasma gegeben. Aber da sind ja 1000 Eiweiße drin und brauchen tut der eigentlich nur eins. Mhm. Und dann ist man langsam dazu gekommen zu sagen, okay, wir fraktionieren. Also wir trennen auf in Einzelbestandteile dieser 1000 Eiweiße. Und man ist dann dazu gekommen, immer höher zu konzentrieren. Heute nennt man das ein sogenanntes Hochkonzentrat. Also ein Faktor 8 Konzentrat zum Beispiel. Das ist der Faktor, das Eiweiß, was fehlt bei dem Menschen mit einer Bluterkrankheit, Hämophilie A. Und da würde man dann nur diesen Faktor geben, hat auch den Vorteil, dass man den nicht mit viel Volumen und viel Menge sozusagen belasten muss, den armen Patienten, dem fehlt ja nur ein Protein und die anderen 999, die hätte er gar nicht gebraucht. Das heißt, da kriegt er eben nur sein Protein, was er braucht. Mhm. Deswegen trennen wir heute das Plasma auf. Das machen wir oft nicht selber, sondern das wird auch in der Industrie gemacht, weil man das in großen Mengen macht. Und daraus gewinnt man dann die Einzelsubstanzen. Was auch eine ganz wichtige Substanz aus dem Plasma ist, was viele Patienten heutzutage brauchen, das sind die Immunglobuline. Immunglobuline sind Eiweißstoffe, die für die Abwehr wichtig sind. Und es gibt viele Krankheiten, bei denen die Zellen, die das normalerweise herstellen, diese Abwehrkörper, die dann irgendwie beschädigt oder getötet wurden, sodass das erst wieder dauert, bis die nachgebildet werden. Und in so einem Fall braucht dieser Mensch Immunglobuline von einem Spender. Und das gewinnen wir eben auch aus dem Plasma. Und diese Immunglobuline sind für viele Patienten heute, die eine Chemotherapie oder eine Immuntherapie oder die Autoimmunerkrankungen haben, absolut überlebensnotwendig, dass man die sozusagen nachfüllt. Denn ohne diese Abwehrstoffe hätten wir keine Chance gegen die vielen, vielen Bakterien, die wir jeden Tag einatmen, runterschlucken, die auf unserer Haut wohnen. Das sieht man nämlich immer dann, wenn jemand ganz immuninkompetent ist. Das waren früher die Kinder, die in so einer Plastikbubble leben mussten, also in so einer Plastikhülle. Mhm. Die sind im Prinzip gefährdet für jeden Keim, der irgendwie draufkommt. Und bei uns ist es ja so, im schlimmsten Fall hat man mal einen Pickel. Aber selbst da ist dann bereits die Abwehr so stark, dass es sich dick entzündet und nach außen entleert. Das ist unangenehm und tut auch weh, aber da sieht man, unsere Abwehr reagiert sofort. Und die ganzen Bakterien schaffen es nicht, sozusagen durch die Grenze der Haut oder durch die Grenze der Schleimhaut zu kommen. Die bleiben sozusagen draußen hängen und unsere Abwehrkörper, unsere Immunglobuline greifen jeden an, der da durchkommt. Also deswegen sind diese Stoffe extrem wichtig. Wenn sie nicht da sind, weil der Patient eine Krankheit hat, dann muss man genau diese Stoffe dann eben ersetzen.
Also ich bin immer wieder begeistert, was unser Blut, unser Organismus so tagtäglich oder sekündlich ja eigentlich so leistet. Und danke, Markus, dass du auch mir jetzt wieder so einen tiefen Einblick da gibst. Was mich jetzt mal noch interessieren würde, du hattest jetzt schon angedeutet, dass die Weißen Blutkörperchen, also die Leukozyten, nicht transfundiert werden. Was passiert aber denn dann mit den Leukozyten, die ja auch mit einer Blutspende entnommen werden?
Conny, das finde ich auch eine wichtige Frage. Wir filtern die tatsächlich raus. Und zwar bei der Herstellung von einem Erythrozytenkonzentrat, also von den roten Blutkörperchen, da läuft dieses Blut am Ende nochmal durch einen Filter. Und dieses Filtersystem ist nicht so sehr, wie man sich's vorstellt, ein Filter, das rein die Größe sozusagen ausmacht, sondern da sind ganz viele ganz feine Fasern drin. Und die weißen Blutkörperchen, die ja Abwehrzellen sind, die sozusagen drauf gedrillt sind, wenn da irgendwas Böses ist, was da nicht hingehört, dann klammer dich an dem fest, dann halt dich daran fest und lass gar nicht mehr los. Die klammern sich dann an diese Fasern. Und der Rest, die roten Blutkörperchen, die haben ja mit Abwehr nichts zu tun, die laufen sozusagen vorbei. Diese Filter sind extrem effizient, also die funktionieren mit einer Effizienz von 99,99%. Das heißt, 99,99% aller weißen Blutkörperchen werden damit rausgefiltert. Das gleiche Filtersystem verwenden wir auch bei den Blutblättchen, bei den Thrombozyten. Und beim Plasma brauchen wir das nicht, weil das Plasma sozusagen schon zellarm ist und dann wird es eingefroren. Einfrieren, so wie wir das machen, schadet dem Plasma nicht, aber den Zellen würde es schaden. Das heißt, wenn da tatsächlich nochmal eine weiße Blutzelle dabei wäre, würde die dann beim Einfrierprozess und beim Wiederauftauen kaputt gehen, sodass wir da nicht so eine Depletion machen müssen. Aber bei den zellulären Bestandteilen, also bei den Blutblättchen und bei den roten Blutkörperchen, da müssen wir das machen.
Der Körper produziert ja auch ständig die einzelnen Bestandteile nach und nach und nach. Das hast du ja auch gerade schon schön anschaulich erzählt, wie oft sowas auch passiert. Wir haben uns aber gerade gefragt, ob du uns noch einmal kurz mit durch so eine Reise durch den Körper nehmen könntest, denn wir wollen wissen, wo passiert das denn überhaupt im Körper und wie ist die Lebensdauer der einzelnen Bestandteile? Also wie lange lebt so ein Thrombozyt zum Beispiel in mir jetzt zum Beispiel?
Also die Produktion erfolgt zu praktisch 100% im Knochenmark. Wenn wir klein sind als Kinder, dann haben wir noch unsere ganzen langen Röhrenknochen, also Oberschenkel, Oberarm und so weiter. Die sind alle noch mit blutbildendem Knochenmark gefüllt. Je älter wir werden, umso mehr Knochen haben wir ja. Das heißt, dann brauchen wir das nicht mehr so sehr. Dann sind es hauptsächlich die Plattenknochen. Also das heißt, Schädel zum Beispiel, im Schädelknochen wird sehr viel Blut produziert, in der Wirbelsäule wird sehr viel Blut produziert, im Becken wird sehr viel Blut produziert. Aber in den langen Knochen, da ist es dann so wie überall am Körper, es wird so ein bisschen Fettgewebe eingelagert und nicht mehr so viel produziert. Also das heißt, die Produktion erfolgt tatsächlich zu 100% im Knochenmark. Das ist ein ganz komplizierter Prozess. Man stellt sich das immer so leicht vor. Man denkt dann, ja gut, das ist halt, sind alle Zellen da drin und das sind irgendwelche Stammzellen und die teilen sich dann halt und dann steht da draußen dann rote Zelle und so. Wenn man das Ganze versucht im Labor nachzustellen und nachzubauen, dann klappt es in der Zwischenzeit schon. Allerdings in ganz, ganz kleiner Menge. Also in wirklich winzigen Mengen so einen Fingerhut voll kann man da herstellen, nachdem da irgendwie 600 Leute ein paar Monate lang dran gearbeitet haben, hat man dann einen Fingerhut voll. Also das ist extrem ineffizient und kostet unendlich viel Geld. Jetzt kann man natürlich sagen, so hat man auch mal mit dem Fliegen angefangen, die ersten Flüge waren auch nur 200 Meter, aber es ist extrem schwierig und jetzt merken die Kollegen immer mehr, dass sie auch gerade bei der Herstellung von solchen Blutprodukten durchaus auf Schwierigkeiten stoßen, mit denen sie gar nicht gerechnet haben. Zum Beispiel muss das rote Blutkörperchen ja, wie wir Anfang gesagt haben, seinen Zellkern verlieren. Sonst passt es nämlich nicht durch die feinen Kapillaren. Und das geht erstaunlicherweise im Reagenzglas gar nicht. Oder ich will nicht sagen gar nicht, aber extrem schlecht. Das heißt, die verlieren diese Kerne nicht. Das heißt, das sieht so einfach aus, Aber der liebe Gott hat es irgendwie doch ganz schön zusammengebastelt. Das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Bei uns kommen kaum kernhaltige Zellen, rote Zellen raus. Im Labor praktisch nur. Das heißt, die kriegen es noch überhaupt nicht hin. Im Knochenmark haben wir sozusagen Stammzellen, also die Ausgangszellen, sozusagen die Mutterzellen. Die sitzen dort. Früher hat man sich vorgestellt, die sitzen dort und bleiben bis zum von der Embryonalentwicklung bis zum Ende des Lebens fest da drin. Das ist gar nicht so. Die wandern auch. Aber diese Zellen haben sozusagen eine Präferenz. Die haben so eine Präferenz, wie wenn ich sage, ich lege gerne in der Sonne oder nicht gerne in der Sonne, eher im Schatten. Ich möchte gerne, dass da ein bisschen Wind geht oder kein Wind geht oder ich hätte gerne da einen See in der Nähe oder sowas. Das heißt, die Stammzellen gehen auf Wanderschaft und kommen dann mal vielleicht durchs Gehirn und sagen, ach, ganz schön hier, aber hier gefällt es mir nicht, das ist nicht meins. Dann kommen sie durch die Leber und sagen, ah, ist auch nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Dann kommen sie wieder in Knochen und stellen fest, ah, super, da ist es ganz toll, da ist alles da, wie ich es wollte. Dann sind sie wieder dort, wo sie hingehören. So, und dann produzieren die durch Teilung neue Zellen. Und die teilen sich sozusagen wieder weiter. Damit wir immer Stammzellen haben, entsteht immer aus einer der Tochterzellen wieder eine Stammzelle. Und aus der anderen entsteht sozusagen eine entwickelnde Zelle. Aus der, die teilt sich dann weiter, weiter, weiter. Und daraus entwickeln sich dann die roten Blutkörperchen. Da entwickeln sich diese Megakaryozyten, diese großen Zellen, die im Prinzip dann kleine Thrombozyten abschneiden. Und da entwickeln sich dann auch die weißen Blutkörperchen in ihren ganz verschiedenen Ausprägungen. Was ganz spannend ist, das rote Blutkörperchen hat ungefähr eine Haltbarkeit oder eine Lebensdauer von zwischen 100 und 120 Tagen. Das heißt, wir müssen ungefähr pro Tag 1% unserer ganzen roten Blutkörperchen ersetzen, weil 1% ist sozusagen immer das, was wegfällt, ja, und am nächsten Tag wieder. Und wenn man das mal runterrechnet, wir haben doch erstaunlich viele rote Blutkörperchen in uns. Wenn man das mal runterrechnet, dann kommt man auf Zahlen, die sind echt extrem. Und ich kann mir mit diesen vielen Zahlen, mit Billiarden und Trillionen und sowas immer gar nicht so richtig vorstellen. Aber es gibt eine einfache Zahl, die mir immer ganz gut zeigt, wie extrem gut dieses System funktioniert. Wir müssen in einer Stunde, in der Stunde, die wir jetzt den Podcast miteinander machen, muss jeder von uns ungefähr 8 Milliarden rote Blutkörperchen nachbilden.
Wow.
Ganz normal. Und das ist so viel, wie wir Menschen auf der Erde haben. Das heißt, jeder von uns und jede von uns muss jede Stunde, ob er joggt, ob er da sitzt, ob er sich ärgert oder sich nicht ärgert, ob er sich freut oder sonst irgendwas macht, muss er ständig ungefähr die Anzahl der Erdbevölkerung an roten Zellen nachbilden. Und das beginnt sozusagen als Kind und endet als alter Mensch. Das heißt, das System muss immer funktionieren, jeden Tag, darf keinen Fehler machen, sonst hätten wir nämlich ein Problem, nämlich eine Blutkrankheit. Ähnliches gilt für die Thrombozyten, auch für die weißen Blutkörperchen. Und dieses ganze System ist extrem flexibel. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Blutverlust haben, weil wir irgendwie 3 Tage lang Nasenbluten hätten oder sowas, oder wir haben uns irgendwie schwer verletzt, dann brauchen wir ja oft gar keine Bluttransfusion, sondern unser Körper bildet dann entsprechend mehr nach. Da ist noch Luft nach oben. Das heißt, unser Körper hat noch die Möglichkeit, viel mehr als diese 8 Milliarden in der Stunde nachzubilden an neuen roten Blutkörperchen. Und die müssen alle gleich aussehen. Die müssen alle gleich funktionieren. Die dürfen keinen Fehler haben. Die müssen alle ihren Zellkern verloren haben. Und wenn man das sich so mal überlegt, wie schwer wir uns tun im Labor mit vielen schlauen Menschen, die da dran rumarbeiten, wie schwer es uns fällt, das irgendwie ein bisschen nachzubauen, da denke ich, das ist echt ein Wunder, dass wir so ein System in uns haben. Und vielleicht muss man seinem eigenen Körper auch mal ein bisschen dankbar sein, was der alles, ohne sich zu wehren und ohne auszufallen, über 80 oder 90 Jahre lang, jeden Tag, jede Stunde, Tag und Nacht macht einfach so. Klaglos.
Wow. Ja, es ist schon wirklich Wahnsinn und wirklich auch ein Wunder, wie du das gerade auch schon beschreibst. Sich das vorzustellen, ist eigentlich unglaublich. Und in einer unserer Folgen mit Professor Tonnen sind wir ja auch schon mal auf dieses Thema eingegangen, künstliches Blut, wo wir da momentan stehen, ganz genau. Markus, was mich jetzt auch nochmal so ein bisschen interessieren würde, du hast es ja schon paar Fragen weiter vorab angedeutet, wie so ein Erythrozyt aussieht, wie so ein Drops, wenn ich mir das richtig gemerkt habe.
Ja.
Es ist jetzt eine wirklich spezielle Frage, denn jetzt hier so im Gespräch dich zu fragen, wie denn unsere Bestandteile aussehen. Aber es gibt ja auch einige Grafiken, Abbildungen. Aber kannst du da uns und unseren ZuhörerInnen da so ein bisschen das noch veranschaulichen? Du machst das einfach so klasse.
Danke. Ja, das mache ich gern. Also es ist tatsächlich so, das rote Blutkörperchen sieht tatsächlich so ein bisschen aus. Es hat einen erhöhten Rand und in der Mitte ist es sozusagen eingedellt. An der Stelle war früher der Zellkern. Deswegen ist sozusagen, da fehlt jetzt was. Also der Außenrand, man kann es auch sagen, es sieht ein bisschen aus wie ein Schwimmring. Nur, dass der Schwimmring sozusagen in der Mitte zu ist, also nicht durch und offen, sondern der ist wie ein Schwimmring, der in der Mitte eine Folie zwischendurch hat. Das ist der Erythrozyt, der ist ungefähr 7,5 Mikrometer groß, also sehr, sehr klein, aber ich habe vorher gesagt, es gibt Kapillaren, die haben einen Durchmesser von 2 Mikrometer und da muss der 7,5 Mikrometer Erythrozyt durchpassen. Wenn der Erythrozyt jung ist, passt er da super durch. Der lässt sich sozusagen zusammenfalten und da durchquetschen. Gedrückt sozusagen vom Blutdruck, also das Blut von hinten schiebt sozusagen und der geht vorne durch die feine Kapillare. Wird er älter, ist es wie bei uns auch, dann ist er nicht mehr so elastisch, dann bewegt er sich nicht mehr so leicht und dann braucht er sozusagen einen Aufkleber, auf dem draufsteht, der muss vernichtet werden, der muss raus. Und so einen Aufkleber kriegen die Erythrozyten tatsächlich auf ihre Oberfläche geknallt. Und wenn die dann durch die Milz fahren, dann sagt der dort sitzende Makrophage, das ist eine Fresszelle, also ein weißes Blutkörperchen, der sagt, da kommt einer mit einer Markierung und den frisst er dann auf. Der frisst ihn aber nicht auf und lässt ihn alles in sich, sondern er zerlegt den in Einzelteile. Das ist eine hocheffiziente Form von Recycling. Es wird alles wiederverwendet. Also bei uns im Körper wird alles wiederverwendet. Das Eisen zum Beispiel aus dem Hämoglobin wird recycelt und geht zurück ins Knochenmark, dorthin, wo die neuen roten Blutkörperchen gebildet werden. Das heißt, es wird übers Blut auch transportiert, wieder ins Knochenmark und dort wieder eingebaut in die nächsten roten Blutkörperchen. Die Thrombos, die sind sozusagen nochmal ein ganzes Stückchen kleiner. Die haben ganz unterschiedliche Formen. Die sind ganz lustig. Die sind eigentlich, haben die auch so eine Form, wie so eine Linse, also so eine bikonvexe Form, also eine Form wie eine Linse, wenn man sich eine Linse vorstellt, also das kann eine Linse von einer Brille sein, das kann aber auch eine Linse sein, wie man sie isst. Die haben so eine Form und so fahren die auch durchs Blut und wenn die jetzt stehen bleiben, weil das plötzlich zum Beispiel zu einer Zerstörung des Blutgefäßes kommt und die wandern sozusagen ins Gewebe aus oder werden rausgedrückt, dann bewegen die sich nicht mehr. Dann sagen die sich sozusagen, die haben auch keinen Zellkern, so schlau sind sie nicht, aber sie sagen sich, jetzt ist was falsch und dann fangen sie an, kleine Fortsätze zu bilden, also ihre Zellmembran wie Fingerchen nach außen sozusagen zu bewegen und dann berühren sie irgendeinen anderen Thrombozyten, ein anderes Blutplättchen und verkrallen sich sozusagen mit dem und bilden dadurch eine Schutzschicht, dass es da nicht mehr weiterblutet. Deswegen müssen wir mit unseren Blutplättchen, die wir in einem Beutel sammeln sozusagen, müssen wir die immer bewegen. Wir müssen denen sozusagen vorgaukeln, alles ist gut, ihr werdet bewegt, ihr seid im Blutgefäß, weil wenn die das nicht haben, dann werden die von ihrem ganzen Stoffwechsel her immer saurer. Saurer mögen die gar nicht, dann fangen die an, sich zu aktivieren. Außerdem, wenn die sich nicht mehr bewegen, dann fangen sie an, diese Fortsätze zu bilden. Dann haben wir nachher einen Klumpen da drin und kein Produkt. Das heißt, das ist zum Beispiel auch sowas, das sind kleinere Zellabsprengsel und die weißen Blutkörperchen, die sind ganz unterschiedlich groß. Da gibt es Riesenzellen, die sind größer als ein Erythrozyt. Es gibt Zellen zum Beispiel in bestimmte Fresszellen, die sind mehrkernig, die haben sich sozusagen zusammengetan. Die werden dann wirklich riesig groß. Die haben die Form, wie man sich so eine normale Zelle vorstellt. Die können entweder rund sein, die können aber auch länglich sein, die können sich zum Teil auch bewegen. Die haben so eine Bewegung wie so eine Amöbe, also die können auch Fortsätze bilden und sich wohin bewegen. Also diese weißen Blutkörperchen sind hochspezialisiert und sind praktisch dafür da, wenn jetzt zum Beispiel im Gewebe ein paar Bakterien eingedrungen sind, sage ich jetzt mal am Kinn. Beim Rasieren sind da ein paar eingedrungen, die wohnen da jetzt und vermehren sich lustig. Dann kommen die weißen Blutkörperchen und bewegen sich aus dem Blutgefäßsystem dorthin und fangen an, die aufzufressen, fangen an, die einzukreisen, fangen an, die abzuwehren. Und dann bildet sich das, was wir häufig sehen, so ein Eiterpünktchen. Das ist dann im Prinzip die Abwehrzellen zusammen mit den Bakterien. Und damit heilt es ja im Regelfall auch ab.
Ja, ach, das hast du sehr schön anschaulich erzählt, genau. Ich bin irgendwie in Gedanken gerade noch dabei, was du vorhin auch noch gesagt hast. Irgendwie, es hat mich so total fasziniert, wie viele Millionen Zellen wir jetzt allein schon nur, während wir hier sprechen, produzieren. Und auch wie viel unsere weißen Blutzellen tagtäglich so bekämpfen. Also das hat mich irgendwie so total daran erinnert, was für ein sensibles Gleichgewicht da eigentlich so vonstatten ist. Und da kam natürlich uns auch die Frage, du bist vorhin schon so ein bisschen drauf eingegangen, aber vielleicht können wir es tatsächlich noch einmal kurz ansprechen. Was passiert denn, wenn dieses sehr wichtige Gleichgewicht der Bestandteile tatsächlich gestört ist?
Ich habe ja vorher gesagt, 1% muss ungefähr pro Tag bei den roten Zellen ersetzt werden. Die Thrombozyten haben noch eine viel kürzere Lebensdauer. Die haben normalerweise so eine Lebensdauer zwischen 8 und 10 Tagen. Das heißt, da muss noch viel mehr am Tag neu produziert werden. Die sind halt viel kleiner, aber trotzdem, auch die müssen sozusagen funktionieren. Die müssen sozusagen vollständig sein. Die müssen ihre Funktionen haben. Und du hast es gerade gesagt, was ist, wenn das sozusagen nicht funktioniert? Das passiert relativ schnell. Was. Ich habe immer wieder Patienten auch gehabt, die gesagt haben, die kamen mit einer akuten Leukämie und haben gesagt, ich war vor 4 Wochen noch beim Hausarzt und der hat ja nochmal Blut abgenommen und da war alles in Ordnung. Und jetzt habe ich eine Leukämie, hat der was übersehen? Und dann habe ich immer den Leuten klar gesagt, nein, der hat nichts übersehen, denn wenn ich 4 Wochen lang sozusagen keine funktionsfähige Blutbildung mehr habe, dann ist mein Blut vollkommen derangiert, dann bin ich vollkommen anäm, blutarm, es fehlen mir die Thrombozyten, es fehlen mir die weißen Blutkörperchen, die funktionieren. Und das ist ja genau das, was passiert. Es gibt relativ viele Patienten, die wirklich arm dran sind, wenn sie so eine akute Leukämie haben, die berichten davon, mir ging es eigentlich noch vor 2 Wochen ganz super, dann wurde ich sozusagen irgendwie krank. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe eine Grippe, ich hatte ein bisschen Fieber, mir war es nicht so gut, ich war müde und dann wurde das nicht besser. Und nachdem es eigentlich immer schlimmer wurde, bin ich dann irgendwann zum Hausarzt gegangen. Der hat ein Blutbild gemacht und hat gesagt, um Gottes Willen, da schicken wir sie gleich an die Uniklinik. Also das ist eigentlich so dieser typische Ablauf, wenn etwas sofort ausfällt. Es gibt natürlich auch Krankheiten, bei denen geht es ganz schleichend. Das gibt's auch. Chronische Formen, also zum Beispiel chronische Störungen der Knochenmarkbildung, da geht es über Monate und Jahre. Das sind dann oft Patienten, die sind schon sehr alt. Die haben so, wie sie ein anderes Organ haben, was nicht richtig funktioniert, da kann es eben auch beim Blut sein, dass da bestimmte Sachen nicht gut funktionieren. Und diese Patienten, die sind dann häufig auch, weil sie schon so alt sind und viele Vorerkrankungen haben, gar nicht mehr in der Lage, zum Beispiel eine Chemotherapie zu ertragen. Das wäre für die nur eine Qual und das würde man auch gar nicht so hoch dosieren können, wie man es muss. Und diese Patienten sind dann zum Beispiel häufig auch bei uns und die bekommen dann die Blutprodukte, die ihnen fehlen. Da muss man davon ausgehen, dass ich ungefähr so 2 Blutbeutel pro 14 Tage, manchmal auch, wenn ganz viel fehlt, 2 Blutbeutel pro Woche geben muss, um den Mangel an roten Blutkörperchen über längere Frist auszugleichen. Das hängt dann davon ab, wie stark kann das eigene Knochenmark noch mitproduzieren und wenn es halt praktisch gar nicht mehr mitproduzieren kann, dann brauche ich natürlich mehr rote Blutkörperchen. Das gleiche gilt natürlich auch für die Thrombozyten. Wenn die Vorformen geschädigt sind, dann geht auch das dann relativ zügig dazu, dass man sagt, okay, jetzt müssen wir der nachgeben. Und das sind dann Patienten, die sind darauf angewiesen, dass wir einen Blutspender haben oder dass wir Blutspender haben, die regelmäßig spenden, weil ansonsten können wir diese Patienten nicht versorgen und die würden tatsächlich ohne die Spende von den Gesunden sterben müssen.
Also es ist auch fast schon eine schöne Überleitung, Markus, zum Schluss, denn wir könnten noch ewig mit dir hier weiter plaudern, denn das ist ja wirklich so ein komplexes System und also was unser Organismus da bereitstellt jeden Tag und wie du schon gesagt hast und angedeutet hast, ist echt eigentlich ein Wunder, was da in uns täglich und stündlich, sekündlich und passiert. Ja, wir wollen dich natürlich nicht ganz so entlassen, sondern gibt es noch etwas von deiner Seite aus, was du an unsere ZuhörerInnen ja zum Abschluss mitgeben möchtest?
Ja, danke, Conny. Das ist ein gutes Stichwort, weil wir sind ja, also ich bin ja für die Blutspende oder für die Entnahme hier in Frankfurt verantwortlich und mir ist es schon wirklich extrem wichtig, auch den vielen Blutspendern zu danken, dass sie es auf sich nehmen, dass sie sozusagen losgehen und zum Blutspendetermin kommen, erst sich schon mal einen Termin machen, dann hingehen, dann auch wirklich den Blutspendetermin auch wahrnehmen. Und es ist nicht angenehm, in den Arm gestochen zu werden. Das finde ich immer noch, obwohl ich es nicht schlimm finde, aber angenehm ist es nicht. Also erstmal danke an alle, die das machen. Aber es ist auch tatsächlich etwas, was absolut wichtig ist. Die Patienten, denen Blut oder Blutprodukte oder bestimmte Blutbestandteile fehlen, die haben keine andere Chance, als auf die auf sozusagen die Großzügigkeit des Gesunden zu hoffen und zu denen auch zu danken. Und ich kenne ganz, ganz viele Transfusionsempfänger, die sind richtig dankbar dafür, dass es Menschen gibt, die diesen Aufwand auf sich nehmen. Also vielleicht auch mal von der Seite der Patienten das zurückzugeben an den Spender und zu sagen, danke für das, dass ihr das macht. Es schadet euch nicht, den Gesunden, aber es ist ein Aufwand und ihr müsst dafür extra hinkommen und ihr müsst vielleicht auch mal ein bisschen warten und ihr müsst so einen Fragebogen ausfüllen und in den Finger wartet da auch noch gepiekst. Also es ist nicht angenehm, aber es ist die einzige Möglichkeit, einen ganz großen Teil von Patienten überhaupt zu retten oder über die Phase drüber zu bringen, in der sie nach einer Chemotherapie zum Beispiel nicht ausreichend Blut produzieren können. Das ist die einzige Chance, die sie haben, um zu überleben. Und wir haben ein ganz schönes Bild mal von einem FSJler bei uns gehabt. Der hat ein ganz schönes Poster gemacht, das fand ich ganz schön, den Robin Blut, also den Robin Hood sozusagen mit Blut und hat dann gesagt, wir nehmen es von den Reichen und geben es den Armen, sondern wir nehmen es von den Gesunden und geben es den Kranken. Und das ist genau das, was wir machen. Wir können ohne die Gesunden nicht leben, weil sonst können wir die Kranken nicht retten. Also vielleicht ist ein schöner Schluss auch nochmal vielen Dank an alle, die regelmäßig spenden und vielleicht auch nochmal der Hinweis an die anderen Gesunden, die noch nicht spenden. Vielleicht geht es dann doch mal, sich aufzuraffen.
Ja, prima. Vielen, vielen Dank, Markus, für die schönen Abschlussworte. Vielen Dank, dass du heute bei uns gewesen bist.
Ich danke euch. Das war sehr schön.
Ja, Markus, auch von mir nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, und wir sind auch wieder schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Und Greta, wir haben auch die letzten Minuten wieder gezeigt, was unser Blut alles kann. Ich habe wieder so viel gelernt, wie komplex, wie vielfältig und auch einzigartig unser Blutsystem ist. Wie geht's dir?
Auf jeden Fall, Conny, mir geht's genauso. Also unser Blut ist echt so komplex und es ist wirklich klasse, wie Blut unseren gesamten Körper versorgen kann und wie einwandfrei sowas eigentlich auch im Alltag funktioniert, beziehungsweise wie viel dahinter steht, dass es eben funktioniert. Das hat mich irgendwie gerade echt nochmal beeindruckt.
Ja, ganz genau. Und umso wichtiger ist es, dass Ersatz eben vorhanden ist, wenn die Blutproduktion im Körper mal gestört ist und Blut eben benötigt wird.
Das ist also nochmal unser Aufruf an euch. Wenn ihr Blut spenden könnt, bitte kommt Blut spenden. Wer jetzt Blut spenden möchte, findet alle Blutspendetermine unter www.blutspende.de.
Ja, und wenn ihr uns Feedback zum Podcast geben wollt, dann schreibt uns gerne wie gehabt an podcast@blutspende.de. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast auf Spotify oder Apple Podcast bewerben würdet.
Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören und wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Ja, bleibt gesund und denkt immer daran, schenke Leben,
spende Blut.
500 Milliliter Leben.
Der Blutspende-Podcast der DRK Blutspendedienste Baden-Württemberg-Hessen
und Nordost.